SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Theresa Hübner am Mikrofon. Herzlich willkommen. Und wir feiern heute im Lesenswert-Magazin einen besonderen Geburtstag, denn heute wäre James Krüss 100 Jahre alt geworden. Der Kinderbuchautor hat Bücher hinterlassen, mit denen viele aufgewachsen sind, Tim Thaler oder Das verkaufte Lachen oder auch das Kultbilderbuch Henriette Bimmelbahn. Geboren wurde Krüss auf Helgoland. Viele seiner berühmtesten Gedichte und Bücher entstanden aber später in München. Und daher wird heute nicht nur auf Helgoland gefeiert, sondern auch in München mit einer neuen Ausstellung in der Internationalen Jugendbibliothek. Gleich ein Gespräch dazu. Und natürlich stellen wir auch viele neue Bücher vor, zum Beispiel einen Roman aus La Réunion über die Geschichte der Vanille und der Sklaverei. Die Musik in dieser Sendung kommt heute von Paul McCartney. Sein neues Album Boys of Dungeon Lane ist gerade erst erschienen. Darin blickt McCartney zurück auf seine Jugend in Liverpool und auf frühe Erinnerungen.
Looking back at white and black, reminders of my past. Smoky bars and cheap guitars. But nothing built to last. Nothing ever stays. Nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind.
Days We Left Behind. Paul McCartney erinnert sich an seine Kindheit in Liverpool im Lesenswertmagazin in SWR Kultur. Und Kindheitserinnerungen sind ein gutes Stichwort, denn jetzt geht's um einen Autor, der mit seinen Büchern Kindheiten geprägt hat. James Krüss, heute wäre er 100 Jahre alt geworden. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen Mein Urgroßvater und ich oder auch Tim Thaler und natürlich die unsterbliche Henriette Bimmelbahn, die noch nie nach einem Plan fuhr. James Krüss steht für Sprachwitz, Fantasie, Fabulierfreude. Eines seiner bekanntesten Gedichte ist »Wenn die Möpse Schnäpse trinken«.
Wenn die Möpse Schnäpse trinken. Wenn die Möpse Schnäpse trinken, wenn vom Spiegel Igel stehen, wenn vor Föhren Bären winken, wenn die Ochsen boxen gehen, wenn im Schlafe Schafe blöken, wenn im Tal ein Wal erscheint, wenn in Wecken Schnecken stecken, wenn die Meise leise weint, wenn Giraffen Affen fangen, wenn ein Mäuslein Läuslein wiegt, wenn an Stangen Schlangen hangen, wenn der Biber Fieber kriegt, dann entsteht zwar ein Gedicht, aber sinnvoll ist es nicht.
James Krüss berühmtes Mops-Gedicht. Geschrieben hat er es in München, wo ihm die Internationale Jugendbibliothek jetzt auch eine neue Ausstellung widmet. Ich habe die Leiterin, Christiane Rabe, getroffen und sie gefragt, warum Krüss bis heute so gerne gelesen wird.
Ich glaube, es berühren einmal die Gedichte. Was heißt berühren? Also die erfreuen einen. Also es ist ja jetzt nicht irgendeine gefühlige Lyrik, die er macht, sondern es ist eine witzige Lyrik. Es ist sehr viel Sprachwitz in seinen Gedichten. Die sind wunderbar komponiert. Das, glaube ich, ist immer noch spannend für Kinder. Aber es sind auch wirklich diese sehr tiefgründigen Geschichten, wie beispielsweise Tim Thaler. Tim Thaler ist wirklich ein Kinderbuch, was auch Erwachsene lesen können, was eine große Tiefe hat. Und was eine große Ernsthaftigkeit hat in der Thematik. Ich glaube, auch das berührt noch. Und überhaupt die Art und Weise zu erzählen. Ne? Also das ist etwas, was Krüss uns mitteilen kann, was im Moment auch ein bisschen verloren geht, vielleicht in vielen Familien. Und das zeigt er uns, wie das geht.
Jetzt sind wir hier in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek in München. Und da wundert man sich vielleicht, weil man verbindet da James Krüss doch vielleicht eher mit Helgoland, seinem Geburtsort. Wie ist da genau die Verbindung?
Die wichtigste künstlerische Lebensphase von Krüss spielt einfach in München. Man muss sich klar machen, dass Krüss zwar in Helgoland geboren ist, der ist mit 14 weggegangen, und ist nie wieder zurückgekehrt. Also der hat wirklich nur seine Kindheit und seine frühe Jugend da verbracht. Und er wollte auch nie zurück. Er ist eigentlich immer in seinem Leben weiter weggereist. Dann kam er nach München. Danach ist er nach Gran Canaria. Wieder auf eine Insel, aber eben nicht zurück nach Helgoland. Warum München? München ist sozusagen die Zeit, da ist aus ihm irgendwie das ganze Kreative ausgebrochen. Wie so ein Dammbruch. Ne? Er schreibt ungeheuer viel, seine ganzen großen Romane und Geschichten. Die erscheinen innerhalb kürzester Zeit. Und deswegen ist das ein ganz, ganz zentraler Ort. Vielen ist das nicht bewusst. Das ist eigentlich der kreative Ort, in dem er wirklich sich als Autor entwickelt hat und auch den wirklich Welterfolg eigentlich feierte.
Hatte das vielleicht auch damit zu tun, dass er hier seine Homosexualität, er war ja homosexuell, etwas offener, etwas freier ausleben konnte als woanders?
Ich glaube schon. Also das war ganz klar, dass er nach Helgoland auf so eine Insel als dann schon erwachsener Homosexueller nicht zurückkehren könnte. Das spielt sicher eine große Rolle. Und es war schon bekannt, dass München auch so ein Zentrum war. Also hier gibt es Viertel, da spielte das wirklich eine große Rolle. Und es wurde auch in gewisser Weise akzeptiert. Es war ja eine Zeit, da war das wirklich verboten. Man kam dafür ins Gefängnis, wenn man homosexuell war. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass er 66 wurde, ihm das dann vielleicht auch ein bisschen unheimlich, weil er so erfolgreich war. Der war ja im Fernsehen dann mit verschiedenen Sendungen. Den kannte man eben. Und da musste der, glaube ich, weg und lernte da in Gran Canaria eben einen jungen Mann kennen und die sind dann auch zusammengeblieben bis zum Lebensende. Und dann war er so ein bisschen am Rande. Ich glaube, da hat er sich besser fühlen können, weil es so dieses im Zentrum oder im Scheinwerferlicht zu stehen, das war nicht seine Sache nach allem, was ich hörte.
Was würden Sie denn sagen, was macht ihn als Schriftsteller so besonders?
Krüss war ein Ordnungsfanatiker, der wollte die Welt eigentlich immer mit Ordnungsprinzipien auch verstehen. Und zwar die Ordnung der Sprache, das ist das Wichtige. Also er hat zum Beispiel das ABC, er dichtet ständig nach dem ABC. Das ist ein Prinzip, das andere Ordnungsprinzip sind die 7 Tage. Und diese 7 Tage, das ist ziemlich naheliegend, das sind die 7 Schöpfungstage und all diese Bücher sind ganz bestimmt verschachtelt und strukturiert nach solchen Prinzipien. Und die haben schon was mit Schöpfung zu tun. Ich denke, das ist ihm ganz wichtig. Das ist das eine Prinzip, dass er diese Struktur immer unterlegt. Und innerhalb dieses Gerüstes, mit der er sich sein eigenes Leben irgendwie auch versucht zu ordnen, kommt dann ganz, ganz viel Fantasie, die entfaltet er. Und so hat er ein Werk geschafft mit Figuren, die auch immer wieder auftauchen. Tim Thaler zum Beispiel. Tim Thaler kennt jeder oder fast jeder von den Filmen. Aber Tim Thaler kommt als Figur auch in ganz vielen anderen Büchern vor, bis zum Ende. Das heißt, es ist eine Figur, die er immer wieder auftauchen lässt. Genauso den Boy, das ist er selber. Und als letztes, und das ist eine ganz entscheidende Figur, ist es der Baron Le Fouet, das ist der Teufel aus Tim Thaler. Das ist der Böse, das ist der Verführer, das ist derjenige, der die Welt in den Abgrund stürzen möchte und der immer ihn auch verführen möchte als Autor. Und in dieser Figur ist letztendlich immer auch drin so ein bisschen seine Auseinandersetzung mit seiner Jugend, seiner Nazi-Vergangenheit und dass er da sich dran abarbeitet.
Und all diese verschiedenen Facetten von Chris, die greifen Sie ja auch auf in der neu kuratierten Chris-Ausstellung im Chris-Turm hier in der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek. Ja, wie haben Sie die Ausstellung angelegt?
Das ist ein Wehrturm, spätmittelalterlicher Wehrturm ursprünglich. Das muss man sich wirklich als Kleinturm vorstellen. Der ist auch relativ beengt und nachdem der Nachlass von James Chris hergekommen ist, hat man diesen Turm ausgebaut zu einem kleinen Museum für Chris. Und das hat man sich so vorzustellen, da ist in diesen Wehrturm eine Wendeltreppe reingezogen worden und in der Mitte steht ein Glas-Stahlgerüst. Dieser Stahl ist rot und das, wenn man reinkommt, hat man so ein bisschen schon eine Vorstellung von einem Leuchtturm. Und jetzt geht man eigentlich in diesen Turm rein und läuft das Leben von James Chris von Helgoland bis nach Gran Canaria ab. Und dazu gibt es dann 4 Hauptwerke, da haben wir Akzente gesetzt, um das dann auch literarisch wieder zu spiegeln. Das ist einmal der Urgroßvater und ich. Dann haben wir die Henriette Bimmelbahn, ohne die geht das überhaupt nicht, so ein Museum. Dann Tim Thaler. Und oben die glücklichen Inseln hinter dem Winde, die heute nicht mehr so bekannt sind, aber die eigentlich ganz wichtig sind, weil Chris da so seine humanistische Utopie von einer friedlichen, ja, einer guten Welt eigentlich niedergeschrieben hat in diesen glücklichen Inseln. Und darum haben wir damit geendet, so.
Wenn Sie jemandem ein James-Chris-Buch schenken würden heute, anlässlich des 100. Geburtstags, welches wäre es und warum?
Es wäre der wohltemperierte Leierkasten, den wir noch gar nicht erwähnt haben. Das ist eine Sammlung von Gedichten. Die gibt es jetzt neu und immer wieder auch wunderbar illustriert. Und das ist eigentlich so für mich so die Krönung der Gedichte von Chris. Das sind nicht nur Tiergedichte, das haben wir in James Tierleben. Das sind ja auch eine Sammlung von Gedichten. Das sind aber nur Tiergedichte. Hier hat er eben diese ganze Spannbreite. Er hat auch wahnsinnig witzige Gedichte über Erwachsene geschrieben, die sind in diesem drin. Oder auch über Dinge. Der kann über alles dichten. Der kann auch über eine Teekanne dichten. Das ist auch neu herausgekommen. Für mich ein Lieblingsbuch.
Christiane Rabe, Leiterin der Internationalen Jugendbibliothek München, über James Chris, der heute 100 Jahre alt geworden wäre. Und weil Christiane Rabe gerade schon den wohltemperierten Leierkasten erwähnt hat, noch ein Chris zum Schluss. Wir haben ja eben schon das Mops-Gedicht gehört. Ja, noch ein Gedicht aus dem wohltemperierten Leierkasten. Das ist als Hörbuch erschienen im Audioverlag, gelesen von Wolfgang Völz. Und das Gedicht heißt Krieg der Bienen und Hornissen.
Krieg der Bienen und Hornissen. Lasst es alle Bienen wissen, heute schwärmen die Hornissen. Auf die Bienen bei den Schlehen haben sie es abgesehen. Schrupp drum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die Hornissen trommeln, lärmen, aber ach, die Bienen schwärmen. Werden die Hornissen siegen und die Bienen unterliegen? Schrupp drum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Brausend durch die Lüfte ziehen die Hornissenkompanien. In den gelb und schwarzen Röcken geht es zu den Bienenstöcken. Schrumpt drum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Die daheimgebliebenen Bienen kämpfen mit verbissenen Mienen, aber ihre sind zu wenig. Sieg, ruft der Hornissenkönig. Schrumpt herum, Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Ach, nur wenig Honig haben die erkämpften Bienenwaben. Jeder Krieger der Hornissen kriegt mit Not 3 kleine Bissen. Schrumpt herum. Krieg ist böse, Krieg ist dumm. Lasst es alle Menschen wissen, wenig nützte den Hornissen das Bekriegen, das Besiegen. Denn 200 blieben liegen. Schrumpt herum. Krieg ist böse. Krieg ist dumm.
Wow. Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said, where you heading, boys? You need a ride. We said, we're heading down south, and we jumped inside. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were making our way down south. Oh yeah, oh yeah, down south. The morning bus was where we two would meet. I sat beside you on an empty seat. We talked about guitars and rock and roll. They were the subjects that would never grow old. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you before we learned to twist and shout. Oh yeah, oh yeah, before we learned to twist and shout. The lorry went as far as he could go and dropped us off beside a busy road. We had to find somewhere to stay the night, but we knew that we would be all right. It was a good way to get to know you, a fine way to work it all out. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south. Oh yeah, oh yeah, down south. It was a good way to get to know you as we were bumming around down south.
Das Lesenswertmagazin in SWR Kultur ist hier. Und schade eigentlich, dass Radio keine Gerüche übertragen kann. Denn im nächsten Buch riecht es nach Vanille, aber auch nach tropischer Feuchtigkeit und nach Kolonialgeschichte. Es geht auf die Insel La Réunion, eine kleine Schwester von Mauritius, die heute zu den französischen Überseedepartements gehört. Einst hieß La Réunion Île de Bourbon und wurde von französischen Kolonisatoren besiedelt, die dort mit Sklavenhaltung Zuckerrohr anbauten. Und 1841 gelang einem Mann namens Edmond Albius dort etwas, das dem weltweiten Geschäft mit Vanille eine komplett neue Richtung gab. Genau davon erzählt Gaël Bellem in ihrem zweiten Roman »Die seltenste Frucht«. Für deutsche Leser entdeckt hat ihn der auf die Literaturen Afrikas spezialisierte Peter Hammer Verlag. Ja, und es ist eine sehr lohnende Entdeckung. Das findet jedenfalls unsere Kritikerin Julia Schröder. Sie stellt die seltenste Frucht vor.
Montezuma soll täglich 20 Tassen Kakao getrunken haben, verfeinert mit Vanille, um sich fit zu halten für seine zahlreichen Ehefrauen. Bekanntlich wurden der Aztekenherrscher und dessen Volk vom spanischen Konquistador Cortés 1520 niedergemetzelt. Der nahm die Vanillepflanze mit nach Hause und versprach sich ein Vermögen vom Anbau, wie es so läuft im Kolonialismus. In Europa und später in den Kolonien wuchsen die Pflanzen zwar wie Unkraut, blühten reichlich, trugen aber keine Früchte, aus denen die dunklen, duftenden Vanilleschoten ja erst gewonnen werden. Zur Befruchtung fehlte jene Kleinbiene, die in Mexiko den Job machte. Mehr als 300 Jahre später gelingt auf der Île de Bourbon vor der Küste Afrikas, dem heutigen La Réunion, 1841 erstmals die künstliche Bestäubung der empfindlichen Vanilleblüten im großen Stil. Und entwickelt hat dieses Verfahren nicht etwa ein berühmter weißer Botaniker, sondern ein 12-jähriger schwarzer Junge namens Edmond, Kind mosambikanischer Sklaven und Schützling des französischen Kolonisten Ferriol. Der, selbst ein besessener Orchideenzüchter, hatte dem kleinen Edmond wieder und wieder von dieser sagenhaften, seltensten Frucht erzählt.
Der Geschichte der Vanille, von den aztekischen Wäldern über Gibraltar und die Weiten Andalusiens bis nach Bellevue, lauscht Edmond, seit er 4 Jahre und 7 Monate alt ist und mehrere Zyklone erlebt hat, mit offenem Mund. So kommt es, dass er von der Vanille besessen ist. süchtig ist nach einer verwaisten Liane, die zwischen vier kleinen Holzbrettern um den halben Globus gereist ist. Edmond entbrennt so sehr für diese Orchideengeschichte, dass er derjenige sein will, der ihr Geheimnis lüftet. Ferriol, der viel redet, aber nicht mehr zuhört, bemerkt den Sturm nicht, der sich unter dem Schädel seines kleinen kreolischen Liné zusammenbraut, der nun selbst nach der seltensten Frucht sucht.
Diesen Edmond, der sich nach dem Ende der Sklaverei den Nachnamen Albius gab, lässt die Schriftstellerin Gaëlle Bellon, geboren 1984 auf La Réunion, wo sie heute wieder lebt und arbeitet, in ihrer Romanbiografie »Die seltenste Frucht« mit spürbarer Liebe zu ihrer Figur wieder lebendig werden. Sie zitiert aus zeitgenössischen Briefen und Berichten und ergänzt die Lücken in diesen Dokumenten eines Zeitalters, das von versklavten Menschen in der Regel wenig Notiz nahm, mit überzeugender Fabulierfreude. So wird der eigensinnige Charme des kleinen Edmond genauso anschaulich wie die Illusionslosigkeit, die Melancholie des Erwachsenen, der von seiner großen Entdeckung letztlich nichts hatte, außer ein paar Monaten flüchtigen regionalen Ruhms, während er den Pflanzern sein Befruchtungsverfahren beibrachte. Dabei profitierte vom Boom der Vanille die ganze Insel, die Großgrundbesitzer, die Gros Blancs, ebenso wie die verarmten Kolonisten, die Petit Blancs, und selbst die in Asien angeworbenen Arbeitsmigranten. Edmond Albius hingegen landete wegen der Verwicklung in einen Diebstahl für Jahre im Gefängnis. Eine Belohnung für seine Verdienste erhielt er nie und starb 1880, 5 Jahre nach dem frühen Tod seiner jungen Frau, gerade 50 und völlig mittellos. Albius' wechselvolle und traurig endende Lebensgeschichte macht Gaëlle Bellon zum Lehrstück über die absurde Macht der Verhältnisse, gegen die das individuelle Streben und sei es noch so ambitioniert, keine Chance hat. Zum historischen Roman wird das Buch, in dem sie darin wichtige Kapitel der französischen Kolonialgeschichte aufblättert. Diese Geschichte erzählt sie in den Geschichten Einzelner, in den Geschicken der Vorfahren von Edmonds Mentor Ferriol oder der Geschichte von Edmonds Schwiegervater, einem Mann aus dem französisch kolonisierten Teil Südindiens, der als billige Arbeitskraft auf die Insel gekommen war.
Auf seiner neuen Insel unterschrieb er einen 6-Jahres-Kontrakt und tauschte Coromandel gegen das Camp der Malabars, einen Stadtteil von Saint-Denis, zwischen der Rue La Bourdonnais und dem Meer. Dort lebten Steineklopfer, Ziegelbrenner, Korbflechter, Silberschmiede und Bootsbauer. Für sie alle waren Karikal, Bengalen und die Stadt Daman nur noch eine in Tränen und Blut getränkte Vergangenheit. Die Debassins und andere Großgrundbesitzer taten sich zusammen. Sie warben eine Menge Inder an, die mit der Hacke umzugehen wussten, bauten für sie Tempel und vergaben Großaufträge. 300 Kilo Reis, rund 50 Trommeln und Maalais, Blumengirlanden in Mosaikfarben. Sodann 35 Paar Ohrstöpsel für die 4 Tage im Januar, an denen das Pongal-Fest stattfinden und das Gesinde Le Barachois mit Tamil Nadu verwechseln würde.
Solche Exkurse geschehen nur scheinbar nebenbei. Gaëlle Bellon, die als Lehrerin für Latein, Geschichte und Geographie arbeitet, ist eine gewiefte, effektsichere Erzählerin, die unterschiedlichste Stilmittel in einem überzeugenden Erzählkonstrukt verbindet. Mit einem Hauch von magischem Realismus schildert sie die Atmosphäre im Haus des verbitterten Witwers Ferriol, bevor sein Sonnenschein Edmond in sein Leben tritt, die schimmelnden Tapeten und spukenden Toten. Ausdrücke und Phrasen aus dem Réunion-Kreolisch stehen neben Sentenzen in der Tradition der moralischen Erzählung. In der Manier der Klassiker versieht sie Edmond, seinem lebhaft unbekümmerten Kindheitstemperament zum Trotz, von Anfang an mit Attributen des Schmerzensmanns. Doch die Vorausdeutungen auf tragische Entwicklungen, die so erzeugte Erwartung erhabener Ereignisse, bricht sie mit Komik, ja Derbheit, selbst im Augenblick des größten Triumphs.
Angesichts all dieser Menschen, die den Mund halb offen in gespannter Erwartung zu ihm aufsehen, fühlt Edmond, wie ihm die Flügel des Ikarus wachsen. Sie werden ihn bis zur Sonne tragen. Mit einem Mal kommt er ins Grübeln. Mit einem Mal verlässt ihn der Mut. Mit einem Mal bricht er zusammen. Er ist schwarz, er ist arm, er ist weise. Und scheiß drauf!
Gael Belon ist ein spannender, sinnlicher, lehrreicher und auf jeder Seite lesenswerter Roman über eine der großen Ungerechtigkeiten in der Geschichte menschlicher Entdeckungen gelungen. Diese kreolische Erzählstimme wird noch viele Leserherzen in aller Welt erobern.
Julia Schröder über Gael Belems Roman »Die seltenste Frucht«, erschienen auf Deutsch im Peter Hammer Verlag. Das Buch wurde übrigens im letzten Jahr in die Liste der 100 bemerkenswertesten Bücher des Jahres der New York Times aufgenommen. Ein Riesending für die kleine Insel und ein verdienter Erfolg.
I used to walk past your house. Every night I'd look up at your window. The light was on, I saw your silhouette on the blind. Do you think of me? Do I ever cross your mind? Do I ever cross your mind? Although we only met one time, I can't forget the feeling that came over me. I like to think that we could be together forever.
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur mit Musik von Paul McCartney aus seinem Album The Boys of Dungeon Lane. Brotbacken, Sauerkraut stampfen, dazwischen einen Grünkohlsmoothie trinken und natürlich immer die Kinderschar im Blick haben. So ungefähr inszenieren sich sogenannte Tradwives in den sozialen Medien. Das Wort heißt übersetzt so viel wie traditionelle Ehefrau. Millionen Menschen verfolgen diese Inhalte online. Und nun ist ein erster Tradwife-Roman auf Deutsch erschienen. In Yesteryear von Carol Claire Burke muss eine Tradwife aber plötzlich das Leben, das sie ihren Fans online verkauft, auch wirklich leben. Man könnte meinen, das ist ein Roman, der sich über die Tradwives lustig macht, vielleicht abrechnet. Aber in Yesteryear steckt viel mehr, findet jedenfalls meine Kollegin Elisabeth Bold. Sie stellt Yesteryear von Carol Claire Burke vor.
Natalie Heller-Mills führt auf ihrer Ranch Yesteryear das perfekte Leben. Zumindest nach außen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Caleb und ihren 5 Kindern verkauft sie auf Social Media das Bild der idealen Tradwife. Niemand soll wissen, dass hinter der perfekten Fassade eine Produzentin sowie Nannies und Farmarbeiter stehen. Doch eines Tages wacht Natalie plötzlich in einer Vergangenheit auf, in der all das nicht existiert. Statt eines inszenierten Familienlebens erwartet sie nun harte Farmarbeit im Jahr 1855. Gemeinsam mit Kindern, die angeblich ihre eigenen sind, und einem Mann, den sie geheiratet haben soll. Wie Natalie dort gelandet ist, bleibt zunächst unklar.
Das ist mein Zuhause. Das ist nicht mein Zuhause. Ich sehe meine Küche, die gleichzeitig nicht meine Küche ist.
Der eigentliche Reiz von Yesteryear liegt jedoch nicht im Zeitsprung selbst, sondern in Natalies Innenleben. Kapitelweise springt der Roman zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her und zeigt, wie Natalie seit ihrer College-Zeit immer tiefer in ein konservatives Rollenbild hineinrutscht. Dabei wird schnell klar, hinter der perfekten Fassade steckt weniger das Ideal der gehorsamen Hausfrau als der Wunsch nach Kontrolle. Natalie möchte nicht nur das Bild der idealen Christin und Mutter aufrechterhalten, sondern vor allem die Kontrolle über ihr eigenes Leben behalten. Besonders ihre eigene Mutter prägt dieses Denken früh. Natalie soll sich vorstellen, ständig beobachtet zu werden. Diese Haltung erklärt ihre paranoide Art und ihre Angst davor, als Frau zu versagen. Auch ihre Ehe mit Caleb hat wenig mit dem traditionellen Ideal zu tun, das Natalie ihren Fans im Netz verkauft. Obwohl sie sich als gehorsame Hausfrau inszeniert, gibt sie in der Ehe den Ton an. Sie redet Caleb seinen Wunsch aus, Kindergärtner zu werden, weil der Beruf nicht männlich genug sei, und begegnet ihm immer wieder mit offener Verachtung.
In diesem Moment verstand ich, dass mein Ehemann wirklich und wahrhaftig ein Trottel war.
Und?
In jeder Ehe kommt irgendwann der Tag, an dem man als Frau feststellt, dass man einen Freak geheiratet hat.
Natalie wirkt oft wie eine Frau, die sich in ein Leben hineingezwungen hat, das sie eigentlich gar nicht führen möchte. Genau darin liegt die größte Stärke des Romans. Yesteryear entlarvt das perfekt inszenierte Tradwife-Leben als fragile Selbsttäuschung. Carol Claire Burke zeichnet dabei bewusst eine ambivalente Hauptfigur. Natalie ist keine perfekte Christin und blüht nicht in ihrer Mutterrolle auf. Sie ist zynisch, passiv-aggressiv und urteilt ständig über andere Frauen. Schon während ihrer College-Zeit fragt sie sich:
Warum hassen moderne Frauen Männer so sehr? Warum hassen moderne Frauen Kinder so sehr? Warum hassen moderne Frauen sich selbst so sehr?
Besonders die sogenannten wütenden Weiber, Frauen, die ihren Content kritisieren, nimmt Natalie immer wieder ins Visier. Trotzdem bleibt der Roman nicht bei einer simplen Kritik konservativer Rollenbilder stehen. Denn auch die Gegenseite wirkt nicht glücklicher. Frauen wie Natalies frühere Kommilitonin Rena kämpfen mit Überarbeitung, emotionaler Erschöpfung und fehlender Anerkennung. Egal ob Karrierefrau oder Tradwife, keine der Frauen scheint wirklich zufrieden zu sein. Natalie bringt diese Erkenntnis selbst auf den Punkt.
Amerika hasst Frauen. Wie tröstlich, sich diese Tatsache ins Gedächtnis zu rufen.
Mit diesem Satz offenbart sich der eigentliche Kern des Romans. Yesteryear erzählt weniger von Nostalgie als von gesellschaftlichem Druck und unerfüllbaren Erwartungen an Frauen und Mütter. Nebenbei streift das Buch weitere aktuelle Themen wie Missbrauch, konservative Politik und die sogenannte Manosphere. Diese Aspekte bleiben eher im Hintergrund, verleihen dem Roman aber zusätzliche gesellschaftliche Schärfe. Carol Claire Burke schreibt bildhaft und nah an Natalies Gedankenwelt. Die zynische, oft ironische Erzählstimme macht den Roman zudem unterhaltsam. Trotz der überspitzten Protagonistin bleibt der Roman sprachlich glaubwürdig und lässt zwischen den Zeilen viel Raum für eigene Interpretation und Widersprüche. Yesteryear ist kein angenehmes Buch. Viele Passagen provozieren bewusst, manche Aussagen der Protagonistin sind schwer erträglich. Trotzdem entwickelt der Roman eine unangenehme Sogwirkung. Mit Natalie Heller-Mills hat Carol Claire Burke eine Hauptfigur geschaffen, die gleichzeitig bemitleidenswert und abstoßend ist. Dass sich die Schauspielerin Anne Hathaway bereits vor Veröffentlichung des Buches die Filmrechte gesichert hat, überrascht deshalb kaum. Die Mischung aus Satire, psychologischem Drama und Gesellschaftskritik bietet genügend Stoff für eine ebenso verstörende wie faszinierende Verfilmung.
Da dürfen wir gespannt sein auf die Verfilmung. Yesteryear, wenn die Online-Scheinwelt Realität wird. Das Buch ist bei Heine erschienen. Vorgestellt hat es Elisabeth Bold.
But it was home to us. We did.
To Us von Paul McCartneys Album Boys of Dungeon Lane. Er singt zusammen mit einem gewissen Ringo Starr, der auch das Schlagzeug übernommen hat. Sie hören das Lesenswertmagazin in SWR Kultur, jetzt mit einem Roman über vier Frauenleben im 20. Jahrhundert. In Miriam Kabels Debüt Unerwünschte Töchter stehen ihre Urgroßmutter, Großmutter, Mutter und dann schließlich auch Miriam Kabel selbst im Zentrum. Erzählt wird eine Familiengeschichte voller gesellschaftlicher Enge, Kriegserfahrungen und auch weitergegebener Muster. Und man verfolgt beim Lesen, wie diese klugen, empfindsamen Frauen immer wieder versuchen, ihr Leben selbst zu bestimmen und dann aber oft daran scheitern. Ich habe mit Miriam Kabel gesprochen und sie erstmal gefragt, ob ihr von Anfang an klar war, dass sie dieses Buch über die Frauen in ihrer Familie schreiben muss.
Ja, das war gar keine Frage, weil es in meiner Familie eigentlich nie Männer gab. Die sind immer im Krieg gefallen oder waren von ihrem ganzen Wesen her nicht wirklich gut in die Familie eingebunden, wie jetzt der zweite Mann meiner Urgroßmutter. Oder wie mein Vater, sind dann eben kurz nach der Geburt verschwunden. Das heißt, ich bin eigentlich in einer Familie aufgewachsen, in der es immer nur Frauen gab. Und deswegen war es für mich auch klar, dass ich über Frauen schreibe.
Und all diese Frauen in ihrer Familie, das fällt beim Lesen auf, die sind sehr klug, sehr belesen und an sich auch sehr empathisch. Aber keine schafft es so richtig, das Leben zu leben, was sie sich wünscht. Woran scheitern sie?
Das ist eine sehr gute Frage und ich glaube, dass ich in dem Roman eher dieser Frage nachgehe, als dass ich das wirklich beantworten kann. Also es gibt natürlich äußere Umstände. Meine Urgroßmutter konnte mit Mühe und Not durchsetzen, dass sie eine Ausbildung machen konnte als Kindergärtnerin. Meine Großmutter konnte dann bedingt durch wirtschaftliche Probleme gar keine richtige Ausbildung machen, hatte dann nur so ein paar Kurse als Sekretärin besucht. Und bei meiner Mutter, die hat eigentlich ja studieren können und war auch sehr klug, aber die war sehr gehandicapt durch psychische Erkrankungen. Und ich denke, dass diese ganze Geschichte von Krieg und Umsiedlung und sozialem Abstieg wahrscheinlich dazu beigetragen hat.
Wie haben Sie denn diese ganzen Details recherchiert? Das geht ja wirklich sehr tief zurück in Ihrer Familiengeschichte.
2021, nach dem Tod meiner Mutter, habe ich ihre Tagebücher geerbt, die Sie hat ab 58, da war sie 13, angefangen, Tagebuch zu schreiben. Das waren also wirklich so um die 200 Tagebücher. Und dann habe ich auch noch die Tagebücher meiner Großmutter geerbt und auch die Bücher meiner Urgroßmutter, die also auch ab 1908, nicht wirklich Tagebuch, aber sie hatte so ein Kulturtagebuch. Sie hat, als meine Großmutter geboren wurde, ein Babytagebuch geführt. Sie hat mal längere Texte über ihre eigene Jugend geschrieben. Also ich hatte das ganze Material, lag eigentlich vor mir. Und ich habe einfach diese ganzen Bücher gesehen und habe gedacht, das ist ja toll, das ist ja ein Schatz.
Das Buch beginnt ja klassisch so als Familienroman, aber dann merkt man doch ziemlich schnell, dass es auch darum geht, wie bestimmte Verhaltensweisen oder Sichtweisen weitergegeben werden in Familien. Woher kommt das, wie jemand zum Beispiel die eigenen Kinder auch behandelt? War das eigentlich immer einfach, das alles so präzise zu analysieren?
Ja, ich habe einfach versucht, also ausgehend von Verhaltensweisen, die mich natürlich selber auch geprägt haben, auch vielleicht in einer Weise, die ich jetzt gar nicht so einfach finde, zurückzudenken und zu gucken, wo kommt das her? Also ein Beispiel ist dieses Thema Eitelkeit. Das war unglaublich verpönt, bis hin zur eigentlich Genussfeindlichkeit, kann man glaube ich sagen.
Und Weil all den Frauen wird immer wieder gesagt, sei nicht so eitel, du bist so oberflächlich, ne, von ihrem Umfeld.
Genau, also Eitelkeit und Oberflächlichkeit, das war so ein gängiger Vorwurf, den die sich auch immer wieder selbst gemacht haben und wo ich gemerkt habe, den habe ich mir auch gemacht. Und ich habe mich gefragt, wo kommt das her, dass es so gar nicht erlaubt ist, sich mal zu freuen an, ich weiß nicht, also irgendeinem oberflächlichen Vergnügen. Und da habe ich eben festgestellt, dass das schon bei meiner Urgroßmutter ein Thema war. Und bei meiner Mutter hat es sich auch durchgezogen. Und das hat auch, also meine Großmutter hat ja gemalt, aber hatte immer das Gefühl, das reicht nicht, es ist zu oberflächlich. Also es hat sie auch immer wieder sehr behindert, diese Selbstverurteilung.
Sie zeigen solche familiären Muster in Ihrem Roman oft sehr konkret und sehr persönlich. Wir hören mal eine kurze Stelle daraus.
Wenn meine Mutter unberechenbar wurde, mir nicht mehr antwortete und schreiend durch die Wohnung lief, forderte meine Großmutter mich auf, das nicht persönlich zu nehmen. »Das ist die Krankheit«, sagte sie. »Du musst jetzt stark sein, du bist die Gesunde.« Heute würde ich eher sagen, es war eine Überforderung. Meine Großmutter hatte wenig Geld, aber jedes Jahr fand sie irgendwelche von der Kommune bezuschussten Familienreisen und fuhr mit mir an die Nordsee oder in Landheime. Sie hat mir beigebracht, dass Kaffee, Brötchen und ein genau richtig gekochtes weiches Ei im Sonnenlicht am Fenster genossen Glück bedeuten. In ihrem Tagebuch von 1980 hat sie noch einmal aufgeschrieben, wie sie die Schwangerschaft und meine Geburt erlebt hat. Ich gab deutlich zu verstehen, dass ich gegen eine Freundschaft von Schwarz und Weiß bin.
Frau Kabe, Ihre Mutter Monika bekommt Ende der 60er Jahre ein Kind, also Sie, mit einem nigerianischen Studenten. Und man merkt beim Lesen, diese Bundesrepublik damals, die war noch sehr eng und auch sehr rassistisch geprägt, was Sie als Kind mit dunkler Haut ja durchaus auch noch erlebt haben.
Absolut. Das finde ich auch interessant, wenn ich jetzt tatsächlich meinen eigenen Kindern so erzählt habe, dass die das auch überrascht hat. Aber ich habe das ja so als völlige Normalität erlebt. Also mein Großonkel hat ja zu meiner Mutter gesagt, wenn man ein Pferd und einen Esel kreuzt, dann kommt ein Maultier dabei raus und das ist unfruchtbar. Also da war eigentlich dieses rassistische Denken des Nationalsozialismus, das wurde völlig unhinterfragt. Das fand man damals ganz normal. Und ja, mit diesem Denken bin ich als Kind natürlich auch noch konfrontiert worden. Und ich finde das toll, dass das heute so anders ist. Aber andererseits denke ich mir manchmal, wenn die Leute sich heute über die AfD aufregen, dann denke ich ja, früher war die CDU genauso. Dieses Denken war früher normal. Das war in der Mitte der Gesellschaft.
Was mir so gut gefiel an Ihrem Roman ist, dass Sie an keiner Stelle so abrechnen oder anklagen, sondern Sie zeigen Muster auf mit viel Empathie. Wenn man so tief in die eigene Familiengeschichte eintaucht, wie Sie das getan haben in Unerwünschte Töchter, sitzt man dann eigentlich irgendwann da und denkt, ach, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich ticke, wie ich ticke.
Ja, das ist bestimmt ein Effekt, der da auch eintritt. Also nicht, dass ich jetzt wirklich weiß, wie ich ticke, aber ein paar Sachen erkennt man da natürlich und stellt fest, ja, das hatten die, das habe ich auch. So eine gewisse Selbsterkenntnis bleibt da nicht aus.
Miriam Kabe, Autorin, Debütautorin von Unerwünschte Töchter. Vielen Dank, Frau Kabe.
Ja, vielen Dank, Frau Hübner.
Miriam Kabes Roman Unerwünschte Töchter ist bei Hansa erschienen.
I wanna live for love. So many people do. Over, over again. My thoughts return to you. You give me what I want. You show me how it's done. Always, always my friend. You be my only one. Last night I dreamed of you and all that we could do. Together side by side, we two can do whatever we decide is right. Somehow we're bound to know. I'll be there till the end. I never need to go.
Vor 2 Jahren fiel mir zufällig das Debüt von Anthony Passeron, Die Schlafenden, in die Hände. Von dem Autor hatte ich bis dahin noch nie gehört. Kein Wunder, Anthony Passeron hat eigentlich als Lehrer gearbeitet, bevor er sich dem Schreiben widmete. Die Schlafenden habe ich damals großzügig im Freundeskreis verteilt, immer mit dem Hinweis, musst du lesen. Es geht da um die Heroinkrise und die AIDS-Epidemie in der französischen Provinz Anfang der 80er, zu deren Opfern auch Anthony Passerons Onkel gehörte. Und jetzt gibt es ein neues Buch von Anthony Passeron mit dem schlichten Titel Jackie. Diesmal geht's um seinen Vater und um die Welt der frühen Computerspiele. Atari, Sega, Nintendo. Und erneut ist Anthony Passeron ein beeindruckender Roman gelungen. Jörg Margenau hat Jackie gelesen.
Autoren früherer Generationen hätten die Geschichte ihrer Jugend über ihre Lektüren erzählt. Welche Bücher waren in welchem Alter wichtig? Was haben sie in ihnen ausgelöst? Und so weiter. Anthony Passeron, Jahrgang 1983, macht es anders. Sein zweiter autofiktionaler Roman, Jackie, folgt den Computerspielen, die seine Kindheit strukturierten und die ihm so etwas wie Halt und ein Zuhause gaben. Die 3 Kapitel des Romans heißen nach den jeweils vorherrschenden Geräten der Jahre 1989 bis 1995 Atari, Nintendo und Sega Mega Drive. Die Namen sind Verheißungen. Sie stehen für all die Erfahrungen, die damit möglich waren.
Die Computerspiele boten eine Wirklichkeit, die beruhigender, beständiger und oft verständlicher war als die der Erwachsenen. Sie fügten meinem Leben einen neuen Ort, eine zusätzliche Dimension, ein anderes Verhältnis zu Zeit und Raum hinzu.
Passeron spricht über Computerspiele, als handle es sich dabei um Literatur. Auch diese Spiele erzählen Geschichten, entwerfen fantastische Welten und verlangen Fantasie, Geschick und Neugier. Kein Wunder, dass Passeron die Entwickler als Autoren betrachtet, wenn er ihre biografischen Hintergründe in seine Kindheitsgeschichte einbaut, um die Entstehung ihrer Werke nachvollziehbar zu machen. Passeron wuchs in einem alpinen Bergdorf im Hinterland von Nizza auf, in einer ländlichen, abgeschiedenen Gegend, deren alte Ordnung unter dem Druck der kapitalistischen Moderne zerbricht. Zur Öffnung und Veränderung trugen nicht zuletzt auch die Computerspiele bei, deren kalifornische und japanische Weltentwürfe in die südfranzösische Tristesse eindringen.
Seit Generationen kamen wir hier zur Welt. Alle stammten wir aus demselben Unterleib, aus den Eingeweiden dieser engen Täler, die die Berge zerfurchen. Jahrhundertelang waren wir auf uns allein gestellt, von der Welt abgeschnitten. Als die Straßen und die Eisenbahn von der Küste kamen, geriet etwas ins Rutschen. Zum ersten Mal in unserer Geschichte gab es ein Anderswo. Damit ging eine Welt unter, ein Land, das schon bald seine Kinder fortziehen sah.
Vom Fortgehen handelte schon Passerons gefeiertes Debüt »Die Schlafenden«. Darin erzählte er vom Bruder seines Vaters, der nach Amsterdam ging, heroinsüchtig wurde und an einer Überdosis starb. Auch in Jackie spielt dieser Onkel eine Rolle, aber er ist nicht der einzige Todesfall in der Familie. Die neue Zeit zerstört die dörflichen Strukturen. Mit den Einkaufszentren an der Küste können die lokalen Geschäfte nicht mithalten. Auch die Metzgerei des Vaters, seit Generationen ein Familienbetrieb, geht unter. Der Vater arbeitet in der Fleischfabrik und zerstört mit seiner wachsenden Aggressivität die Familie. Jackie ist der Name, den der Vater sich gab, ohne zu wissen, dass das für Städter ein Synonym für Hinterwäldler ist, die in alten Schrottkarren mit seltsamer Technik herumfahren. Passeron war 12 Jahre alt, als sein Vater die Familie verließ, um mit einer minderjährigen Geliebten ein neues Leben zu beginnen. Am Ende der Erinnerungen steht der Schock, vom Vater aus dessen neuer Wohnung verjagt zu werden. Am Anfang dagegen die Szene, in der Anthony seinen Atari und sein Skateboard bei einem Trödler entdeckt. Anthonys schweigsamer Zwillingsbruder rafft sich da zu einem seiner seltenen Sätze auf, der sein Schweigen endgültig werden zu lassen droht.
Mit dem rede ich kein Wort mehr.
Den Schmerz des Verlassenseins bearbeitet Passeron mit nüchternem soziologischem Interesse. Das erinnert an Edouard Louis, einen anderen französischen Autor, der mit seinen äußerst erfolgreichen autofiktionalen Büchern der eigenen Herkunft aus sozial prekären, provinziellen Verhältnissen nachspürt. Eine literarische Tradition, die in der Nachfolge von Annie Ernaux in Frankreich besonders wirkungsmächtig ist. Passeron neigt ebenso wenig wie Louis dazu, die Dorfwelt als Gegenbild zur Moderne zu verklären. Dazu war sie viel zu gewalttätig. Passeron und sein Zwillingsbruder hatten darunter besonders zu leiden, weil sie nicht sportlich und nicht kräftig waren und sich zum Leidwesen ihres Metzgervaters gegen Angriffe nicht wehren wollten. Der Vater steht für eine alte, brutale Vorstellung von Männlichkeit, in der bloß Stärke zählt, in der man über Gefühle nicht spricht und in der das Wort Schwuchtel die größtmögliche Beleidigung bedeutet. Nichts Schlimmeres für Anthony und seinen Bruder als das Handballtraining, das es darin gipfelt, die Schwächsten in der Kabine zu quälen. Was für eine Befreiung, von dort zu den Computerspielen zurückkehren zu dürfen. Zwar werden dort auch Feinde zerstückelt und verbrannt, doch das bleibt virtuell und hinterlässt keine blauen Flecken.
Meine Eltern gaben es schließlich auf. Wir durften wieder mit unserem Sega Mega Drive alles hinter uns lassen. Nur bei ihm konnten wir dieses Dorf vergessen. Diese winzige Gemeinschaft, in der man sich nur durch rohe Gewalt behaupten konnte. Nichts schien dieses Gesetz aufheben zu können. Nichts außer diesem schwarzen Plastikkasten aus Japan.
Jackie ist ein stiller, trauriger Roman, in dem der Lärm der Computerspiele den einzigen Trost und Fluchtraum bildet. Die Idee, die Chronik ihrer technologischen Entwicklung mit biografischen Abschnitten zu verknüpfen, funktioniert deshalb so gut, weil es in diesem Fall tatsächlich zusammengehört und die radikale historische Umwälzung begreiflich macht. Jackie ist eine so schlichte wie kluge und eindrucksvolle Coming-of-Age-Geschichte, die zeigt, wie technische Objekte zu Begleitern und Mitspielern sozialer Umbrüche werden.
Jörg Magenau über Anthony Passerons neuen Roman Jackie, der ist bei Piper erschienen. Und mit Musik vom Album The Boys of Dungeon Lane von Paul McCartney geht das Lesenswertmagazin heute zu Ende. Gleich kommen die Nachrichten und danach das Hörspiel Der Biberpelz von Gerd Hauptmann. Ich bin Theresa Hübner, sage Tschüss und wünsche viel Spaß beim Lesen.